Diese Predigt hat den Titel, was noch in dir steckt. Und es ist ein sehr überzeugendes Stück Führung von unserem Herrn im persönlichen Leben, was man oft gar nicht bedenkt. Es gibt Dinge, von denen haben wir keine Ahnung und beherbergen sie doch schon lange in uns, einem Bacillus gleich, der, wenn er uns bleibt, eine große Gefahr darstellen wird, und dem wirkt Gott entgegen auf eine Art, die bemerkenswert ist. Bewegen wir uns mit König Hiskia jetzt auf die Frage zu, die uns selber bewegen soll. Und da steht im zweiten Buch der Könige, in Kapitel 20, in jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Und da kam der Prophet Jesaja, der Sohn des Amots, zu ihm und sprach zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du sollst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte er sein Angesicht gegen die Wand und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, gedenke doch daran, dass ich in Wahrheit und mit ganzem Herzen vor dir gewandelt bin und getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Als aber Jesaja noch nicht aus dem mittleren Hof hinausgegangen war, da geschah es, dass das Wort des Herrn folgendermaßen an ihn erging. Kehre um und sage zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen angesehen. Siehe, ich will dich heilen. Am dritten Tage wirst du in das Haus des Herrn hinaufgehen, und ich will zu deinen Lebenstagen noch 15 Jahre hinzufügen. Und ich will dich und diese Stadt aus der Hand des Königs von Assyrien erretten. Und ich will diese Stadt beschirmen um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Und Jesaja sprach, bring deine Feigenmasse her. Und als sie eine solche brachten, strichen sie diese als Salbe auf das Geschwür, und er wurde gesund. Hiskia aber sprach zu Jesaja, welches ist das Zeichen, dass mich der Herr gesund machen wird und dass ich am dritten Tag in das Haus des Herrn hinaufgehen werde? Jesaja sprach, dies sei dir das Zeichen von dem Herrn, dass der Herr das Wort erfüllen wird, das er gesprochen hat, soll der Schatten der Sonnenuhr 10 Stufen vorwärts gehen oder 10 Stufen zurückkehren. Hiskia sprach, es ist ein leichtes, dass der Schatten 10 Stufen abwärts geht. Nein, sondern der Schatten soll 10 Stufen zurückgehen. Da rief der Prophet Jesaja den Herrn an, und er ließ an der Sonnenuhr des Ahas den Schatten, der abwärts gegangen war, 10 Stufen zurückgehen. Zu jener Zeit sandte Berodach Baladan, der Sohn Baladans, der König von Babel, einen Brief und Geschenke an Hiskia. Denn er hatte gehört, dass Hiskia krank gewesen war. Hiskia aber schenkte ihnen Gehör und zeigte ihnen sein ganzes Schatzhaus, das Silber und das Gold und die Spezereien und das kostbare Öl und sein ganzes Zeughaus samt allem, was sich in seinen Schatzkammern vorfand. Es gab nichts in seinem Haus und im ganzen Bereich seiner Herrschaft, das Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte. Da kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und fragte ihn, was haben diese Männer gesagt und woher sind sie zu dir gekommen? Und Hiskia antwortete, sie sind aus einem fernen Land zu mir gekommen, aus Babel. Er aber fragte, was haben sie in deinem Haus gesehen? Und das ist die Frage, die auch uns angeht. Was war, was ist in deinem Haus zu sehen? Denn diese Frage, was haben sie in deinem Haus gesehen, stellt der Prophet Jesaja nicht aus Neugier, er stellt sie nicht von sich aus, er stellt sie im Auftrag Gottes. Nicht, dass Gott nicht wüsste, aber er will diese Frage gestellt haben. Für einen Menschen, der einst Schüler war, dann Lehrling, dann Arbeiter, oder andersrum, zuerst Kind unter der Obhut und Erziehung der Eltern, dann Jugendlicher, später selber Elternteil in einer eigenen Familie, dann kamen die Enkel. Für so einen ist solch eine Fragestellung keine unbekannte Sache, war sie doch nicht selten von einem unangenehmen und beklemmenden Gefühl begleitet. Manche Frage dieser Art kam ja von den Eltern, von den Großeltern, von Lehrern, vom Lehrherrn, vom Chef. Und so hat sie gestellt werden müssen an mich und dich. Und nicht selten hat sie den wunden Punkt getroffen und das Gewissen aufgewühlt. Etliche solcher menschlichen Erzieher hatten wir ja gehabt oder haben sie noch und haben uns gescheut vor ihnen. Aber was ist das alles? Gegen solch einen Moment, wenn Gott uns fragt, der höchste, der beste Erzieher, er, zu dem unser Geist wieder hin muss, was haben sie in deinem Haus gesehen? Sollten wir uns da dem Vater der Geister nicht unterwerfen und am Leben bleiben, fragt uns der Hebräerbrief. Ja, was war? Was ist denn zu sehen in deinem Haus? Es geht dabei nicht um Vergangenheitsbewältigung, es geht um die aktuelle Frage Gottes. Und es geht nicht zuletzt um den Rest deines Lebens, weil mir und dir wohl bekannt ist, dass unser Todestag längst festgelegt ist, die Stunde, in der du vor Gott zu erscheinen hast und auch erscheinen wirst. Was ist zu sehen an deinem Haus, in deinem Haus und von deinem Haus? Was ist geworden? Wir tun uns fürs Erste leichter, wenn wir jetzt noch ein wenig bei Hiskia verweilen, bei dem Mann, den seine Genesung vergessen ließ, dass sein irdischer Todestag nur aufgeschoben wurde, dass er aufs Neue bestimmt worden war. Es gibt nichts und es gibt niemand auf Erden, der in der Lage wäre, diesen Zeitpunkt vorwärts oder rückwärts zu verschieben. Und das ist uns allen bewusst. Und wir tun sehr gut daran, diese Tatsache und ihre Konsequenzen nicht aus den Augen zu verlieren, nicht wahr? Hiskias Fall war ja einzigartig. Er, der Gottes Zusage für weitere 15 Jahre bekam. Wir leben diesbezüglich ja auch in einer gewissen Erwartung, nicht wahr? Vielleicht spekulieren wir auf 70 Jahre, auf 80 Jahre, vielleicht auch auf mehr. Vielleicht ist es auch weniger. Unsere Erwartung hängt zum einen von unserer Gesinnung ab, andererseits vom Eindruck unserer Gesundheit, von unserer momentanen Stimmung und manch anderem. Das alles ändert sich mit der Zeit, mal so, mal so. Der von Gott gesetzte Zeitpunkt aber, der bleibt bestehen. Vor allem bleibt der Umstand, die für uns so fixe Tatsache, er wird exakt kommen. Und es wird die Frage geben, die es jetzt schon gibt. Sie gibt es ja permanent. Was ist in deinem Haus zu sehen? Diese Sache steht ja nicht vergeblich in der Bibel. Gott hat Hiskias einzigartige Ausnahme für uns aufschreiben lassen, um uns unsere Situation vor Augen zu stellen. Man kann sich dem Gedanken nicht verschließen, diese zusätzlichen 15 Jahre werden, sollten, ja müssen, unter einem besonderen Ernst stehen. Hiskia hat ja bereits einmal erfahren, was es heißt, sterben zu müssen. Und so geweint hat er deswegen. So ernsthaft gebeten hat er Gott doch zu bedenken, dass er, der Hiskia, mit ihm und vor ihm hatte wandeln wollen und tun, was recht ist. Und Gott hatte ihm tatsächlich viel Gelingen gegeben dazu, durch seine Gnade, schon bisher so viele Jahre lang. Hören wir uns sein Gebet deswegen genau an. Es beginnt so. Eine Aufzeichnung Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit wieder genesen war. Ich sprach, in meinen besten Jahren muss ich zu den Toren des Totenreichs eingehen. Ich bin des Rests meiner Jahre beraubt. Ich sprach, ich werde den Herrn nicht mehr sehen, den Herrn im Land der Lebendigen. Bei den Abgeschiedenen werde ich keinen Menschen mehr erblicken. Meine Wohnung wird abgebrochen und wie ein Hirtenzelt von mir weggeführt. Ich habe mein Leben ausgewoben, wie ein Weber. Er wird mich vom Kettgarn abschneiden. Ehe der Tag zur Nacht wird, machst du ein Ende mit mir. Ich lag da bis zum Morgen und dachte einem Löwen gleich, so wird er mir alle meine Gebeine zermalmen. Ehe der Tag zur Nacht wird, machst du ein Ende mit mir. Ich zwitscherte wie eine Schwalbe, wie eine Drossel und gurrte wie eine Taube. Meine Augen blickten schmachtend zur Höhe. Ach Herr, ich bin bedrängt. Tritt als Bürge für mich ein. Ja, was sollte ich anderes sagen? Er aber redete zu mir und führte es auch aus. Ich will nun mein Leben lang vorsichtig wandeln wegen dieser Bekümmernis meiner Seele. O Herr, dadurch lebt man und in all diesem besteht das Leben meines Geistes. So wirst du mich gesund machen und aufleben lassen. Siehe, zum Frieden diente mir bitteres Leid. Du hast ja meine Seele liebevoll umfangen und sie aus der Grube des Verderbens herausgezogen, denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Denn das Totenreich kann dich nicht loben, noch der Tod dich preisen, und die in die Grube fahren, die können nicht auf deine Treue hoffen, sondern der Lebendige, ja, der Lebendige lobt dich, wie ich es heute tue. Der Vater erzählt den Kindern von deiner Treue, ja, und dafür, dass du mich gerettet hast, wollen wir alle Tage unseres Lebens unser Saitenspiel erklingen lassen im Haus des Herrn. Soweit dieses schöne Gebet. Was für ein Moment, in dem wir so vor Gott reden können. Von Hiskia war der Tod tatsächlich gewichen. Ein extrem seltener Fall. Und dennoch war der Tod nur gegangen, um wiederzukommen. Hiskia allerdings machte bald darauf einen ganz anderen Eindruck, nämlich nicht mehr den eines Menschen, der vor kurzem noch vor den Toren der Ewigkeit gestanden hatte. Wir sehen ihn bald recht fröhlich und leutselig inmitten einer Gesandtschaft aus Babel. Freilich muss und soll er auch jetzt nicht 15 Jahre lang den Kopf hängen lassen und sich ständig vorflüstern, gedenke, dass du erst recht bald wieder sterben musst. Dabei stünde es uns Älteren allemal gut an, aber auch jüngeren Semestern, dass wir uns in der Hast unserer dahineilenden Jahre des Öfteren erinnern daran, die Stunde meines Todes ist längst bestimmt. In diesem Sinne wollte er, Hiskia, ja auch, um ihn selber beim Wort zu nehmen, sein restliches Leben lang vorsichtig wandeln wegen dieser Bekümmernis seiner Seele. Und das sollten erst recht wir, die wir ja nicht von einer genauen Zeitspanne auf Erden wissen. Uns allen ist wohl das markerschütternd rücksichtslose Wort nicht unbekannt, das im Gleichnis von Jesus dem reichen Kornbauern zugerufen wird. Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wes wird sein, das du bereitet hast? Und doch, wie viele unter uns sind solche Narren? Wandern wir nicht oft so unbedarft durch die rasant ablaufenden Stunden, haben Pläne über Pläne, machen uns Gedanken über die Zukunft, so als bliebe alles so, wie es heute ist? Ja, was war denn zu sehen in Hiskias Haus? Ein Mann war zu sehen, ein Mensch, der vergessen hatte, der verdrängt hatte, dass sein Todestag aufs Neue bestimmt worden war. Wie ist es denn beim reichen Kornbauern im Gleichnis Jesu? Schwingt nicht ein Gefühl der Unsicherheit mit in seinen Worten, liebe Seele, du hast deinen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Eine solche Seele hat es offenbar dringend nötig, dass sie sich selber guten Mut zuspricht. Sie kann über dem Äußeren erleben ja nicht vergessen, dass es ein Ende haben muss mit ihr. Und wessen Seele könnte das jetzt besser verstehen als unsere, die nach mehr als 70 Jahren Frieden in diesem Land ein verwöhntes Konsumverhalten inklusive Wohlstand gewöhnt ist, mit Reiselust und allerlei Vergnügen und erst in der letzten Zeit aufgeschreckt wird durch ansteigenden Terror und die aktuellen Kriegsgerüchte? Hat unsere Seele nicht viel zu wenig Augenmerk auf ihr irdisches Ende gehabt? Haben wir bei alledem überlegt, wes das alles sein wird, was da in unserem Haus zu sehen ist? Für was und für wen wir schlussendlich gelebt haben? Im Grunde ist es die Frage, das Sterben wird kommen. Aber bist du bereit? Und deshalb hört auch Hiskia gleich am Beginn unseres Eingangstextes die Worte, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du sollst sterben und nicht am Leben bleiben. Wäre es nicht die größte Torheit, uns erst dann richtig auf das Leben einzustellen, wenn der Tod schon da ist? Unser Haus erst dann zu bestellen, es erst auf den Felsen bauen zu wollen, wenn der Sturm schon angebrochen ist? Unsere Lampe erst dann anzuzünden, wenn kein Öl mehr zu haben ist? Wer möchte, könnte noch sein Haus versichern, wenn es bereits brennt? Sicher ist, das Sterben kommt. Dein Tag, deine Stunde ist dir bestimmt. Und dann folgt die größte Entscheidung. Die geschieht aber nicht mehr unsererseits. Angenommen oder verworfen. Wollen wir das Wort, was der Mensch sät, das wir da ernten, wirklich auf jenen Zeitpunkt verlegen, wo es uns heute in mancherlei Zwischenernte schon so dringend mahnt? Was hat man in deinem und meinem Haus alles gesehen? Was haben sie die anderen gesehen? Und vor allem, was hat Gott gesehen? Und was sieht er noch? Reden wir hier nicht als Sterbende zu Sterbenden, um uns gegenseitig zu ermahnen, in Christus zu bleiben und damit im ewigen Leben? Gehen wir in diesem Erdenleben doch durch eine endlose Allee von Verstorbenen. Vorbei an Menschen, die vor uns waren, gehen wir durch eine Allee des Todes auf das vor uns liegende Grab zu. Ob es nun näher vor uns liegt oder ferner. Unser Weg dahin verkürzt sich Stunde um Stunde. Hiskia hat das auf seinem ersten Sterbelager ganz realistisch ausgedrückt. Ich habe mein Leben ausgewoben wie ein Weber. Er wird mich vom Kettgarn abschneiden. Und ehe der Tag zur Nacht wird, machst du ein Ende mit mir. Aber nun, ist das jetzt alles verraucht bei ihm? Hat er es wieder vergessen? Verdrängt? Hiob, den Gott seinen Knecht nannte, als einen untadeligen und rechtschaffenen Mann, dem kamen ganz ähnliche Worte aus dem geplagten und geängstigten Herzen. Der sagt, meine Tage gleiten schneller dahin als ein Weberschiffchen. Sie entschwinden ohne Hoffnung. Wir alle müssen deshalb die klare Tatsache immer wieder neu ins Auge fassen. Es ist dem Menschen einmal gesetzt zu sterben, danach aber das Gericht. Und gerade das oftmalige Erinnertwerden daran, das weist Gott als absolut heilsnotwendig aus. Im Psalm des Mose zum Beispiel, der ruft in seinem Gebet aus, lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Oder wie es vielen von der Luther-Übersetzung her bekannt ist, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Gott als der Geber der Zeit stellt aus gutem Grund deshalb diese seine Frage in den Raum. Was haben sie in deinem Haus gesehen? Was nun Hiskia betrifft, einen Menschen haben sie gesehen, der vergessen hat, dem Herrn zu danken für die Errettung aus tiefster Not. Einen Menschen haben sie gesehen, dem zwiefach geholfen worden war, sein Leben war verlängert worden und seine Schuld war ihm vergeben worden. Wie hat er noch gesagt, siehe, zum Frieden diente mir bitteres Leid. Du hast ja meine Seele liebevoll empfangen und sie aus der Grube des Verderbens herausgezogen, denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. So voll war sein Herz, so sehr war sein Mund übergegangen von heiligen Gelübden wie, nun will ich mein Leben lang vorsichtig wandeln wegen dieser Bekümmernis meiner Seele. Und doch, was müssen wir bald darauf lesen im Wort Gottes über ihn? Aber Hiskia vergalt die Wohltat nicht, die ihm widerfahren war, sondern sein Herz überhob sich. Ach, wenn wir das nicht auch nur zu gut kennen würden, nicht wahr? Ja, wir haben Gottes Augen, die unser Leben die ganze Zeit permanent betrachten, nicht auch an uns so einen Menschen gesehen wie Hiskia? Einen Menschen, einst voller dankbarer Gelübde, der so bald wieder vergessen hat, dem Herrn in der Tat seinen Dank abzustatten. Ja, in der Tat, denn nach unseren Werken werden wir gerichtet werden. Der Heilige Geist lässt Paulus deswegen an Timotheus schreiben, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Heilige Hände. Nun, wo sind sie denn geblieben, unsere einstigen Vorsätze? Wie waren wir doch so froh, dass uns die Schuld vergeben worden war, nicht wahr? Studieren wir doch ab und zu wieder einmal unseren zerrissenen Schuldbrief. Vergessen wir doch nicht, was Gott alles hat vergeben müssen, weil er vergeben wollte. Was es seinen Sohn gekostet hat, dort in den Schmerzen, in der Gottesferne, in der Ferne vom Vater, dort zu hängen und zu sterben, für uns, für dich, für mich. Vergessen wir nicht, in welch tiefer Armut wir einst selber vor Gott angekommen sind und wie freundlich wir aufgenommen wurden. Und dann, Ja, dann frage du dich, und ich habe mich zu fragen, ob wir denn auch vergolten haben, wie uns vergolten worden war. Hat die große Liebe Gottes in meinem Leben entsprechend Liebe angezündet? Hat die weite Strecke, die Jesus gehen musste aus der Herrlichkeit vom Vater hinein in mein Elend, hat sie Frucht getragen in meinen Wegen, um andere, im Elend Versunkene aufzuheben und zu ihm zu führen, aus Dankbarkeit? Ist uns der Mund übergegangen im Bekennen seines Namens aufgrund des großen Erbarmens, das sich uns zugeneigt hat? Ist uns wirklich keine Stunde, keine Zeit zu schade gewesen, die wir in seinem Dienst haben stehen dürfen? Sind wir denn im Dienst gestanden oder haben wir hauptsächlich privatisiert? Haben wir in der Tat gedankt? In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? So dürften wir heute eingangs singen. Oh ja, in wie viel äußerer Not hat er das bei uns getan? So wie bei Hiskia. Aber Hiskia, so lesen wir, vergalt nicht, wie ihm vergolten worden war. Ist es nicht oft so? 10 Aussätzige waren geheilt worden. Aber dann? Was war dann? Wie viele Geheilte lagen anschließend dankbar zu Jesu Füßen? Einer. Wie viele von uns hat er geheilt? Und wie viele sind dankbar geblieben, sind da geblieben, in den Weinberg gegangen? Wie viele errettete Sünder sitzen heute in diesem Raum? Jesus schweigt auch nicht dazu. Er sagt, waren es nicht 10? Wo aber sind die 9? Nur einer hat Gott die Ehre gegeben, ein einziger, als er gesehen hat, dass er gesund geworden war. Müssen wir da nicht fürchten um die 9? Was ist denn geworden aus ihnen? Was ist aus uns geworden? Was sieht man in den Häusern? Haben wir Augen zu sehen, so wie wir hier sitzen? Ja, sitzen wir deswegen hier, weil wir Augen haben für Gottes Treue, für seine Geduld und für die 1000 Weisen, die er hat, uns zu retten aus aller Not? Was ist in meinem Haus zu sehen? Was bekommt Gott, was bekommen die Menschen zu sehen in meinem Haus? Einen wunderschönen Psalm hat Hiskia dem Herrn gesungen, nicht wahr? Als aber die Gesandten kommen aus Babel, da verleugnet er seinen Dank Gott gegenüber. Sein Herz überhob sich, so lesen wir. Hätten wir vermutet, wann, in welchem Moment, wo, an welcher Stelle das Überheben anhebt? Was haben sie denn gesehen in seinem Haus, die Gesandten aus Babel? Da steht einiges. Und Hiskia hatte sehr viel Reichtum und Ehre. Und er sammelte sich Schätze von Silber, Gold und Edelsteinen, von Gewürzen, Schilden und allerlei kostbaren Geräten. Er hatte auch Vorratshäuser für den Ertrag des Korns, Musts und Öls und Ställe für allerlei Vieh- und Schafhürden. Und er baute sich Städte und hatte sehr viel Schafe und Rinder, denn Gott gab ihm sehr viele Güter. Das volle Programm, Reichtum, Ehre, Gold, Silber, Edelsteine, Gewürze. Und dieses Wort, das soeben vorgelesen wurde, das finden wir nach Gottes Eingreifen in Hiskias Todesnot. Ist es nicht ein trotzig und verzagt Ding, das menschliche Herz? Wie oft machen wir den Eindruck, von uns aus tüchtig zu sein? In der Arbeit, beim Basteln, beim Schreiben, in der Küche, im Garten. Und das alles zeigen wir auch nicht ungern, nicht wahr? Woher aber die Schätze? Woher das Können? Woher der mancherlei Reichtum, die Ehre? Woher das Wissen, das wir so gerne verbreiten, das Fachsimpeln, das Bibelwissen? Der Heilige Geist warnt uns zurecht durch des Paulus Worte. Was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Was ist das doch für eine Haltung? Die kommt nicht aus dem Glauben, sondern aus dem Hochmut. Alles aber, sagt der Römerbrief, was nicht aus dem Glauben hervorgeht, ist Sünde. Wie schnell rufen wir stets den Herrn an in der Not und wie wenig dankbar zeigen wir uns dann im weiteren Leben. Eine alte Liedstrophe sagt, auf der Himmelstraße zu Zeiten der Not, da wimmelt es von Gebeten. In glücklichen Zeiten, da ist sie so tot, so leer und unbetreten. Ja, es gibt sie, Gottes hochberühmte Notrufnummer im Psalm 50. Aber sie hat eine Vorwahlnummer, die wir nie vergessen dürfen, und die heißt: Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und daraufhin erst soll unser Notruf ertönen, wie es im nächsten Vers steht, und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Wer sieht das Heil Gottes? Wem wird das wie gezeigt von Gott und wo? Das bestätigt dann der letzte Vers dieses wundervollen Psalms der Söhne Chora. Wer Dank opfert, der preist mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Was, fragt Gott, was haben Sie in deinem Haus gesehen? Einen Menschen haben Sie gesehen, der zu Fall gekommen ist, als es ihm gut gegangen ist und als die Welt ihm dann freundlich entgegengekommen ist. Da hat sich manches gewaltig verändert bei vielen, bei den meisten. So auch bei Hiskia. Denn was hört man jetzt heraus aus seiner Antwort auf die doppelte Frage des Propheten: Was haben diese Männer gesagt und woher sind sie zu dir gekommen? Ja, wie erklingt jetzt mit einem Mal ein weltmännischer Ton im Mund des Monarchen, eine großsprecherische Gesinnung durchzieht Hiskias Antwort, wenn er sagt: Sie sind aus einem fernen Land zu mir gekommen, aus Babel. Heiter Taus möchte man nicht ganz ohne Hintergedanken einstimmen. Der große König von Babel sendet dir Briefe und Geschenke, das freut dich. Die Bibel zeigt zumindest drei Bilder für den König von Babel. Er stellt dar das alte eigene Ich einerseits und andererseits den satanischen Weltherrscher und die Religion, die Mysterienreligion, den religiösen Prunk und Wahn. Und Hiskia? 7 Kapitel davor sah sie wesentlich geistlicher aus, seine Art der Welt und ihren Großen zu begegnen. Ganz anders noch, denn da war die Not noch groß für ihn. Da lesen wir: Aber der König Hiskia und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, beteten deshalb und schrien zum Himmel. Jetzt aber, dieses Mal, nach seiner Genesung, herrscht eine andere Gesinnung in ihm. Jetzt erkennt Hiskia die Versuchung nicht mehr als solche, sondern als eine Ehre. Sein Wiederaufkommen hat in ihm eine gefährliche Euphorie entfacht, einen Hochmut, der alle Warnungen in den Wind schlägt. Ist es nicht ein Bild auf unsere Zeit, in unseren Breiten? Das Gericht kommt unaufhaltsam auf uns zu. Und wie verhalten sich die Gläubigen? Na, gebt euch selber die Antwort. Wachen, hätte der Herr gesagt, wachen, damit er uns wachend findet, wenn er wiederkommt. Aber wenn man sieht, welchen Zulauf extreme und terroristische Gruppen momentan von orientierungslosen jungen Menschen aus unseren Breiten haben, weil ihnen dort konkrete Lebens- und Religionsregeln verkündet werden, dann wird erst das Versagen und die große Schuld deutlich, die Generationen von hiesigen Kirchenvertretern auf sich geladen haben, die das gute, einfache Evangelium von Jesus dieser Jugend nicht verkündigt haben, wiewohl sie bis heute selber sehr gut davon leben. Noch, wir haben unser Ickerboot erreicht, mit fliegenden Fahnen. Die herrliche Botschaft vom Sohn Gottes wurde Generation für Generation mehr verwässert, verkompliziert und vor allem nicht vorgelebt. Und jetzt suchen die jungen Menschen woanders und werden von dort auch eingenommen. Klar, es wäre ja nichts eine Verführung, die als solche erkennbar ist. Hätten die Christen hier aber wachsam gelebt, dann könnten sie bis heute jungen und alten Suchenden den rechten Weg weisen. Christus allein. Aber nein, man kritisiert ja lieber Gottes Wort, die Bibel, und hofiert die Welt, gleitet ab ins Humane und ins Soziale, als könnte das jemanden auf Dauer helfen. Gottes Weg und Wahrheit ist aber eine andere, eine ganz einfache, nämlich sein Sohn. Und in Christus würde dann auch keiner unmenschlich oder asozial handeln. Was haben Sie im Haus gesehen? Einen Menschen wie Sie haben Sie gesehen, einen Menschen, der die weltlichen Grundsätze beherrscht, vorzeigt und die Leute auch so lehrt. Was aber sagt Gott im Kolosserbrief? Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Und schon an Jeremia ging ein Wort des Herrn, das bis heute uns als Richtschnur gilt. Darum, so spricht der Herr, wenn du umkehrst, so will ich dich wieder vor mein Angesicht treten lassen. Und wenn du das Edle vom Unedlen scheidest, sollst du sein wie mein Mund. Jene sollen sich zu dir wenden, du aber sollst dich nicht zu ihnen wenden. Und ich will dich diesem Volk gegenüber zur festen, ehernen Mauer machen. Und sie werden gegen dich kämpfen, aber sie sollen dich nicht überwältigen, denn ich bin bei dir, um dich zu erretten, um dich zu befreien, spricht der Herr. Wenn also auch uns heute, wie dem Hiskia, die Freundschaft der Welt, auch der religiösen Welt, denn besonders dafür steht ja Babel, so entgegenkommt, eine Verführung durch Ehre, Religion, Philosophie, durch ein soziales Evangelium, durch emergente Strömungen oder durch Ökumene, dann sollten wir Acht haben auf uns selbst, sollten Angst haben vor unserer eigenen Reaktion, sollten uns zum Herrn hin flüchten und ihn um ein gefestigtes Herz bitten. Wir sollen ein Segen sein für die anderen, aber das werden wir nicht sein, wenn wir uns mit Weltlichem und Religiösem vermischen. Nun, was werden die anderen jetzt uns für dahin in deinem und meinem Haus sehen? Sollten sie uns nicht auf den Knien antreffen, weil wir Tag und Nacht am Bitten, Flehen und Rufen sind, ob nicht Gott das Gericht wenden möchte in einen gnädigen Neuanfang, in eine Umkehr bei vielen, für all das, worin unsere christliche Abendlandgeneration und etliche schon vor ihr abgewichen sind vom einzig richtigen Weg? Es ist das ja nichts Neues, unter der Sonne allein gelassen zu werden, im Stich gelassen, bekämpft aus den eigenen Reihen. Sobald ein Mensch Gottes Wort ernst nimmt und an Christus alleine hängt und ihn allein verkündigt, kommt der Widerstand, kommen die Intrigen, kommt die Verfolgung. Das sieht man im Haus der hiesigen Christenheit. Verführung an allen Ecken und Enden, digital, sexuell, medienorientiert und kommunikativ. Das Wort Gottes und seine Gnade in Christus geht dabei schier unter. Wir haben unsere Kinder hier dem Moloch geopfert, dem Wohlstand einer weltlichen Freiheit, die uns aber alle versklavt hat wie nichts zuvor. Wir sind zwar technisch hervorragend ausgerüstet und noch ist dabei kein Ende in Sicht. Wir haben jeden nur erdenklichen Komfort errungen. Das sieht man in unseren Häusern und in den Garagen, auf den Bankkonten, um die wir ja so bangen. Aber wir stehen nun schon längst am Abgrund dessen, was wir lange hochgehalten und hochgezüchtet haben und von dessen Folgen wir uns jetzt zu lösen, weder imstande sind, noch sie am weiteren Ausufern hindern können und wollen. Statt das gute, einfache Evangelium zu verkündigen, haben wir unsere Kinder geparkt vor Smartphones, vor endzeitlichen Medien und sind zu unfähigen Begleitern der heranwachsenden Generation geworden, zu willfährigen Gesinnungsgenossen und Erfüllungsgehilfen von unten, von Babel. Dagegen war Hiskias Verfehlung direkt ein Bagatellfall, weil kürzer, nicht so dauerhaft. Dennoch heißt es schon über ihn, uns zur Warnung, es ist die Fortsetzung und der Schluss des Bibelverses, den wir vor einigen Minuten gehört haben. Sein Herz überhob sich und da kam der Zorn über ihn und über Juda und Jerusalem. Was haben jene Abgesandten des Weltherrschers an ihm gesehen? Einen Mann, der zu Fall gekommen ist, als es ihm zu gut ging. Als die Gunst der Welt sich ihm zugewandt hatte, da gab er innerlich nach. Da gab der auf, der mit Gottes Hilfe einst die Riesenmacht der Assyrer besiegt hatte. Wir sehen, was da passiert. Ja, ein von Gott begnadeter Mensch gibt seine gute Stellung bei Gott auf, weil die Welt lockt, weil das babylonische System freundlich bei ihm anklopft. Ach, wie weit sind wir heute entfernt von Worten wie denen des Jakobus. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Die Tage des Hiskia zwischen Not und Errettung und Hochmut und all die Jahre unsererseits, die wir mit den Prinzipien dieser Welt, mit ihren Verlockungen und korrupten Annehmlichkeiten verbracht haben, die haben die Christen innerlich von Gott so weit entfernt. Die Gebete sind starr geworden, der innere Lobgesang ist verstummt. Maximal humanistisch, sozialevangelistisch ist die Gesinnung geworden, angeglichen an die Welt und ihre Prinzipien und nicht zuletzt an ihre Drohungen. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, das alles ist nicht einmal mehr Mangelware, sondern für viele sind diese Begriffe längst zur Unkenntlichkeit ihrer wahren Bedeutung mutiert. Einst war das die Geistesfrucht in Christus. Wir müssen einstimmen in ein Lied, das vom untreuen Volk Gottes gesungen wurde. Ach, wie einsam sitzt doch jetzt die Stadt, die einst so stark bevölkert war. Sie ist zur Witwe geworden, sie, die groß war unter den Völkern, die Fürstin der Hauptstädte, muss nun Frondienste leisten. Sie weint unaufhörlich bei Nacht und ihre Tränen laufen ihr über die Wangen. Sie hat keinen Tröster unter all ihren Liebhabern. All ihre Freunde sind ihr untreu, sind ihr zu Feinden geworden. So in Klageliedern die ersten Verse. Früher, ja früher, da als wir aus der Sündennot gekommen sind, da war die Rettung in Christus unser Um und Auf. Christus zu verkündigen, seine Liebe, seine Ehre, seine Wiederkunft, das war das Wichtigste. Was oder wen ein Gotteskind mehr liebt als ihn, macht uns seiner unwert, das wussten wir. Aber was für Christen hierorts einst teure Praxis war, ist vielen längst nur mehr lästige Theorie. Schon Jesaja hat am Anfang seines Buches von Gott die Worte eingetragen bekommen, wie ist die einst treue Stadt zur Hure geworden. Sie war voll Recht, Gerechtigkeit wohnte in ihr, nun aber Mörder. Dein Silber, das ist das Wort Gottes, ist zu Schlacken geworden. Dein edler Wein ist mit Wasser verfälscht. Deine Fürsten sind Widerspenstige und Diebsgesellen. Sie alle lieben Bestechung und jagen Geschenken nach. Das war Gottes Wort über sein Volk im Alten Testament zu Jesajas und damit auch zu Hiskias Zeiten. Was ist heute in unserem christlichen Haus zu sehen? Traurig ist es bestellt um die hiesige Christenheit. Kehren wir damit zurück zum Einzelnen. Denn uns ist ja in diesem Text gesagt, bestelle du dein Haus. Und bleiben wir dabei aber noch einen Moment bei Hiskia, denn nun merkt die Bibel etwas ganz Wichtiges für uns an im nächsten Vers. Als aber die Gesandten der Fürsten von Babel zu ihm geschickt wurden, um sich nach dem Wunder zu erkundigen, das im Land geschehen war, da verließ ihn Gott, um ihn auf die Probe zu stellen, damit er alles erkenne, was in seinem Herzen war. Wird er nicht offenbar unser ganzer Jammer, wenn Gott seine Hand von uns abzieht? Dann sehen wir doch, wie weit wir gekommen sind. Uns lässt er es dann offenbar werden. Er sieht es ohnehin die ganze Zeit schon in unserem Haus, das sein Haus ist. Wir haben meist so lange keinen Blick dafür, bis er sich zurückgezogen hat. Und gerade darin liegt dann der große Segen, nämlich wenn der Mensch, der das erkennt, Gott damit zu seinem Herzen sprechen lassen will. Denn entdecken wir durch Gottes Anregung dann selber in unserem Haus, was los ist, dann wendet sich das Blatt. Wir könnten aber auch fragen, hätte der Herr Jesus uns unser Zuschandenwerden nicht gleich ersparen können? Wie aber würden sonst die, im wahrsten Sinn des Wortes, Rechtschaffenen je zu der Einsicht gelangen, dass ein Mensch durch Gottes heilige Absicht so weit kommt, dass er ihn von Herzen bittet, Herr, offenbare mir meine Sünde, offenbare mich mir selbst. Und dass sich solch ein Mensch dann so demütigt, wie Hiskia sich gedemütigt hatte, als Jesaja ihm Gottes Wort und Strafe verkündigt hat, da sprach Jesaja zu Hiskia, höre das Wort des Herrn. Siehe, es kommt die Zeit, da alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zu diesem Tag gesammelt haben, nach Babel weggebracht werden wird. Es wird nichts übrig bleiben, spricht der Herr. Sollten wir uns das nicht zu Herzen nehmen? Es wird nichts bleiben. Es wird nichts davon übrig bleiben. Leuchtet da nicht Gottes Heiligkeit heraus aus diesem Spruch? Ja, was folgte nun darauf bei Hiskia? Und da steht, als aber Hiskia sich darüber demütigte, dass sein Herz sich überhoben hatte, er und die Einwohner von Jerusalem, kam der Zorn des Herrn nicht über sie, solange Hiskia lebte. Gott nimmt es sehr genau.
Und ohne Zweifel ist es immer mit innerlichen Schmerzen verbunden, wenn der Herr die Seinen löst von dem, was ihr Herz noch gefangen hält. Er führt jeden so zum Ziel, der sich umkehrwillig führen lässt. Weiß ja doch keiner von uns, was wirklich noch in uns steckt, woran wir noch hängen, was in unserem Haus noch alles zu sehen ist für Gott und nicht selten für andere, die deswegen an uns zu Schanden werden. Schau in deine Bibel, schau die Personen an, die Gott führte und uns jetzt vor Augen führt. Alle haben sie ihre Spezialbehandlung erhalten. Es ist aufgekommen, was in den Herzen biblischer, uns gut bekannter Personen war. Das war so bei Abraham, bei Jakob, bei Hiob, bei David und bei nahezu allen anderen. Es soll, es darf nichts überbleiben vom alten Mitgeschleppten. Zur rechten Zeit zieht der Herr sich dann auch von uns zurück und verlässt uns, aber nur scheinbar, damit aufkommt, was in unseren Herzen ist. Heute haben wir das am Beispiel des Königs Hiskia gesehen. Wohl war er eine der positivsten Erscheinungen im Buch der Könige. Und doch zeigt uns Gott gerade an ihm, dass und wie er an den Seinen arbeitet. Bleibt nun die Frage, was ist noch im Haus zu sehen, in deinem und in meinem? Was tragen wir noch stolz oder unerkannt in uns? Woran haben wir noch gefallen? Was sind unsere verborgenen Schätze, die Gott nicht gefallen können? Wo ist die Hand, der Fuß, das Auge, die ausgerissen werden müssen? Der Wegbereiter Jesu, Johannes der Täufer, der hat gewusst, worum es Gott geht. Seine Worte haben den Heiland dementsprechend beschrieben und vorgestellt. Er sagt, er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Ja, das geschieht mitten unter uns und in uns. Und es tut oft so weh. Aber der Arzt ist da. Diese Tätigkeit, das Reinigen, das Ausräumen unseres Hauses, seines Tempels, ist so wichtig, dass hier alle drei Personen der Gottheit an unserem Herzen wirken. Wie der Herr sagt in Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Und Paulus betont im zweiten Brief an die Thessalonicher, dass Gott die Seinen von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Auch Petrus bestätigt das, indem er gleich zu Beginn seines ersten Briefes schreibt, Gottes Errettete in Christus sind auserwählt gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Und dazu schreibt er noch, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Wer also sollte solch ein Heil nicht achten, an dem der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in uns wirken, damit in unserem Haus nichts mehr gesehen werde, das dem Haus des Vaters Unehre bringt und auch nicht mit hinüber darf, wenn die uns bestimmte letzte Stunde da ist. Der Hebräerbrief setzt noch eines drauf und ermahnt uns, dass ohne diese Heiligung niemand den Herrn sehen wird. Deshalb lass dich reinigen, erdulde die dir unangenehme Zucht, und verachte und fürchte nicht das scheinbare Zurückziehen Gottes von dir, damit alles aufkommt, was in deinem Herzen noch zu sehen ist. Der Herr wird dich nicht verlassen noch versäumen. Er ist es ja, der Himmel und Erde erfüllt, der dich von allen Seiten umgibt. Aber er muss dich heilen, wenn du einst bei ihm sein und bleiben sollst. Wie herrlich ist sein Wort und sein Wille. Denn ich bin der Herr, Jahweh steht dort. Ich bin es, der dich heilt. So lautet das Wort im 2. Mose 15 im Originaltext. Und das beweist er jedem von uns, der geheilt und gereinigt werden will. Stimmen wir mit ein in die Bitte Jeremias. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Amen. Amen.